Ja, ist eigentlich auch gemein für die Leute, die keinen Urlaub haben. Mich hat jemand angesprochen und hat gesagt, weiß ich, kann mich eigentlich gar nicht so richtig damit identifizieren. Ja, okay, trag's mit Fassung. Was soll ich dazu sagen? Die meisten haben ihren Urlaub auch schon hinter sich. Auf jeden Fall werden wir heute unseren letzten Teil haben. Und das gilt ja auch überhaupt für Zeiten, wo wir keinen Urlaub haben. Tatsache ist, dass die Sommerzeit doch oft so eine Zeit ist, wo es so ziemlich behäbig geht, ja, so ein bisschen langsamer alles. Und ich möchte euch ermutigen, durch die Zeit gut durchzukommen, voller Elan, voller Kraft. Heute geht es um Aktivurlaub und aktiv bleiben ist immer wichtig. Jesus blieb auch aktiv und schlagt mal mit mir auf Lukas Kapitel 13. Wir werden heute mit dem Kapitel 13 enden und auch damit die Sommerserie, wobei, wie gesagt, der Sommer, der geht ja noch weiter, aber jetzt sind wir ja schon mittendrin in dem Sommerloch, ja. Und ich hoffe, ihr lebt dann, ihr seid dann richtig fit, gut drin. Und es heißt dort im Kapitel 13, Vers 22, und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Daher kommt wahrscheinlich auch die Reisen nach Jerusalem, ja. Aber das war kein Spaß, sondern das war wirklich aktiv. Das war auch kein Urlaub. Jesus war voll aktiv. Voll aktiv. Er war unterwegs, um die schwierigste Mission zu erfüllen, die jemals ein Mensch erfüllt hat. Und Jesus ist ja nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Um dort viel, viel Leid zu ertragen. Und Jesus wird uns heute herausfordern, aktiv zu werden. Und genauso wie es den Leuten nicht schmeckte, so wird das uns auch nicht schmecken, was wir da hören. Ja, das ist so ungefähr, wenn man so vielleicht einen ganz dicken, faulen Mann, ja, aus seinem bequemen Sofa von der Klotze wegholt, von der Chipsdose und alles, und ihn zum Fitness auffordert, ihn zerrt auf die Straße, in die Trainerhose reinsteckt, für den wird das auch kein Spaß sein, plötzlich aktiv zu werden. Und Jesus fordert hier heraus zu einer Aktivität, was die Leute nicht hören wollten. Und wir werden heute sehen, das ist gar nicht so bequem, was Jesus hier sagt. Und ich werde mal heute das ein bisschen umdrehen. Ihr werdet hinten die Verse ab Vers 31, das ist eigentlich der Schluss vom Kapitel 13, sehen. Die möchte ich nämlich zuerst mal mit euch anschauen. Weil viele gegen Jesus waren und besonders nach diesen Worten, was er heute sagen wird, viele waren gegen Jesus. Und es heißt hier im Vers 31, in derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu ihm, geh hinaus und zieh fort, denn Herodes will dich töten. Vermutlich schieben hier die Pharisäer den Herodes vor, weil sie ihn nämlich selbst loswerden wollten. Klar war Herodes Antipas auch gegen ihn gewesen, aber wir werden ja, er wollte ihn eigentlich sehen erstmal, aber er hatte Johannes am Gewissen gehabt und hätte auch nicht davon zurückgeschreckt, ihm den Garaus zu machen. Und das war der Wunsch der Pharisäer. Der Wunsch war, dass Jesus, Herodes. Aber Jesus war so aktiv in seiner Mission drin gewesen. Hört mal, was er hier antwortet. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs. Das war eine Beleidigung. Könnt auch sagen, Schlitzohr. Da hat sich nie jemand getraut, sowas gegen Herodes zu sagen. Da hat man nur in den höchsten Tönen von geredet, mal wenigstens nach außen. Das hat man hinter verschlossener Tür gemacht. Aber Jesus sagt, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilung heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. Und das wissen wir, am dritten Tag, nachdem er gelitten hat, nachdem er gestorben ist, ist er auferweckt worden von den Toten. Jesus sagt hier, ich habe eine Mission zu erfüllen, eigentlich eine Mission Impossible, ja, aber eine Mission, die ich erfüllen werde. Und diese Mission ist extrem wichtig, die ist lebenswichtig. Und am dritten Tag wird der Triumph da sein, dann werde ich von den Toten auferweckt werden. Und er sagt hier in Vers 33, doch ich muss, hört genau hin, ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme. Man könnte auch sagen, es geht nicht an, dass ich meinen Auftrag nicht erfülle. Er musste in Jerusalem diesen Auftrag erfüllen. Und nun sagt er, Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Spürt ihr das Herz von Jesus hier? Und das ist ganz wichtig für die Predigt heute. Die Worte sind hart, die wir gleich hören. Aber wir müssen immer die Leidenschaft verstehen von Jesus, von Gott. Der bekannte Theologe J. Campbell Morgan nennt das hier, diesen Abschnitt, das Mutterherz Gottes. Das Mutterherz Gottes. Nämlich, das ist Gottes Mission. Gott will, dass Menschen vom Leid und vom Schmerz erlöst werden. Und das nicht nur für diese Erde hier, für das Leben hier auf der Erde, sondern für alle Zeiten, für die Ewigkeit. Deswegen bringt er dieses Beispiel von der Henne und den Küken. Jesus vergleicht sich hier mit einer Henne. Ja, diese Henne, die ihre Flügel aus... Habt ihr das mal gesehen? Wenige sind vielleicht am Land aufgewachsen. Und ihr wisst, diese Henne versammelt ihre Küken um sich rum. Und wir, sagt Jesus im Grunde genommen, wir sind oft wie diese Küken, die weglaufen von der Henne und laufen, könnte ich sagen, dem Fuchs direkt ins Maul, ja, dem Feind direkt ins Maul. Und dann sagt Jesus im Vers 35, siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Das ist der Wunsch Gottes. Das kann ich jetzt am Anfang der Predigt sagen, warum Jesus das alles sagt. Jesus will, Gott will, dass jeder, der hier sitzt, jeder Mensch, eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir bei ihm sind, das letzte Lied vom Worship, das war so passend, das war so die Vorstellung, wie wird das eigentlich mal sein da im Himmel? Es wird wunderbar sein. Und es wird so sein, dass wir, und das ist Gottes Wunsch, dass jeder Einzelne von uns jubelt, dass er dabei ist. Also, seid ihr ready? Jetzt kommen wir zum eigentlichen Text und der beginnt ab Vers 23. Jesus ist also unterwegs, Vers 22 haben wir schon gelesen, und in Vers 23 heißt es, es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden. Das ist ein Satz, da müsste man eigentlich mal innehalten. Was heißt denn das eigentlich, gerettet werden? Und wenn es ein gerettet werden gibt, dann gibt es doch auch das andere. Was ist das Gegenteil von gerettet werden? Verloren gehen, oder? Und was heißt es, verloren zu gehen? Und sind es viele, sind es wenige? Und jetzt sagt Jesus, er sprach aber zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Zuerst einmal, Jesus bringt diese Frage der Errettung runter von der philosophischen Ebene. Denn diese Leute hier, die liebten es, über allen möglichen Krimskrams zu streiten und zu diskutieren. Hier war es die Soteriologie, ja, Lehre vom Heil. Man diskutierte gern darüber. Die Rabbis, die waren dafür bekannt, darüber zu philosophieren. Wie ist das denn? Wie kann man sich denn die Ewigkeit vorstellen? Ja? Und sie fragen hier Jesus, wie siehst du das denn? Und Jesus bricht das runter von der philosophischen Ebene auf die ganz persönliche Ebene und spricht diese Leute an, die mit ihm reden, und sagt, ringt danach, ihr, hallo, ich philosophiere hier nicht über Theologie, ihr, wir, das betrifft uns, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Das ist ein Thema, was jeden Einzelnen betrifft. Das ist kein Thema für die Philosophie und ist auch kein Thema für die hohe Theologie, sondern ist ein Thema für dich und für mich. Ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Das ist ein Hammer, oder? Jesus redet hier von einem schmalen Eingang. Er redet hier von einer Pforte, von einer Türe, eine schmale Türe, die alles trennt. Die alles trennt. Jesus bringt es auf einen Punkt. Das trennt Gut von Böse, Leben von Tod, Rettung von Verlorensein, alles oder nichts. Alles abhängig, so sagt Jesus, das sage ich nicht, das sagt Jesus, alles abhängig von dieser schmalen Pforte, wo Jesus sagt, setzt alles daran, euer ganzes Leben, alles was ihr tut, um da hineinzukommen, in diese ewige Verbindung mit Gott. Und wenn man von Verlorensein spricht, dann kommt auch sehr schnell, das werden wir gleich hören, das Thema Himmel und Hölle. Ich habe gestern ein Zitat gelesen von dem Evangelisten Wilhelm Pals, den kennen vielleicht einige von euch, der ist viele Jahre durch die Lande gezogen. Er hat Folgendes gesagt, früher hatte man Angst vor der Hölle, heute hat man Angst, über die Hölle zu predigen. Und soll ich euch was sagen? Ich auch. Ich auch. Ich habe eigentlich ganz was anderes vorgehabt. Das sage ich euch ganz ehrlich mit dem Aktivurlaub. Ich hatte einen ganz anderen Weg drauf gehabt, worüber ich predigen wollte. So richtig nochmal eine ganz starke Ermutigung mit auf den Weg geben. Es soll auch ermutigend sein heute. Aber dann kam ich so, denke ich, oh Gott, soll ich wirklich jetzt darüber predigen? Und er, ja, mein Sohn. Ja. Also das hat er jetzt nicht so gesagt, das habe ich so gehört. Die Frage ist, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, ein ewiges Leben. Wenn es ein ewiges Leben gibt, dann gibt es auch die Alternative dazu. Wenn es ein schmales Tor gibt, was dahin führt, dann gibt es auch eine Alternative dazu. Ein Ort, wo Gott nicht ist. Keine Gerechtigkeit, keine Liebe, kein wirkliches Leben. Und so muss man, wenn man von ewigem Leben spricht, auch vom ewigen Tod sprechen. Was nicht heißt ewiger Tod, da ist man einfach, die Existenz ist ausgelöscht. Und wenn Jesus hier sagt, ringt danach, dann steht im Griechischen ein interessantes Wort, das heißt agonizestai. Und da steckt das Wort Agonie drin. Wisst ihr, was das heißt? Agonie, das bedeutet so viel wie Todeskampf. Der Todeskampf eines Menschen, den man auch mit Quälen übersetzen kann. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Jesus redet hier nicht vom Todeskampf in der Hölle und vom Quälen in der Hölle, sondern Jesus sagt mit diesem Wort, agonizestai, ringet danach. Er sagt, setzt alle eure Leidenschaft dafür ein. Eure ganze Energie, dahin zu kommen, auf diesem Weg, Jesus spricht an einer anderen Stelle von dem schmalen Weg, auf diesem schmalen Weg drauf zu bleiben und durch diese schmale Tür hineinzugehen. Setzt alles daran. Wir können das nicht einfach so mal nebenher mitnehmen. Und eigentlich, man fragt sich, okay, was muss ich denn jetzt machen? Das hat ja die Kirche des Mittelalters benutzt, um den Menschen Angst vor der Hölle zu machen. Okay, ihr müsst zahlen, ja, Abgaben geben. Ihr müsst euch strafen, ihr bekommt irgendwelche Strafen. Und wenn ihr dann nachher in das Fegefeuer reinkommt, das könnt ihr dann irgendwie auch noch ablösen. Und man hat das benutzt, um Menschen zu versklaven. Und man hat damit genau das Gegenteil erreicht. Man hat nämlich damit die Menschen in die Religion reingetrieben. Und sie haben versucht, selbst ihr Heil zu erarbeiten. Aufpassen, das bedeutet das nicht. Sondern eigentlich nur das, was wir die letzten 3 Wochen angeschaut haben. Ihr könnt euch erinnern an diese Themen. Wir haben gesehen, stand by. Was heißt das? Immer in der Bereitschaft zu sein. Immer auf der Hut zu sein. Jesus sagt, oder in den Briefen steht das geschrieben, Paulus schreibt das, hey, passt auf, seid wachsam. Denn der Teufel läuft umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das heißt, wir sind wachsam. Wir sind wachsam, egal was wir tun, was wir machen, was wir reinziehen, wohin wir gehen. Wir sind ständig auf der Hut. Das soll das bedeuten. Und wir wissen das ja alle. Dass nicht viel braucht und es zieht uns irgendwie runter. Oder wir haben von der Luftveränderung gesprochen. Die Frage war, atmest du falsche Luft? Was atmest du für Luft? Und Luft ist ja das gleiche Wort Pneuma für Geist. Welchen Geist, welche Geister ziehst du dir rein? Welche Geister ziehen wir uns rein? Deswegen sagt Gott, mein Gottes Wille ist die Heiligung, dass wir uns ausrichten auf Jesus. Das hat alles nichts mit frommen Aktivismus oder mit irgendwelchen Sachen zu tun, sondern das bedeutet einfach, ich möchte nah an Jesus bleiben. Oder letzte Woche das Thema Horizonterweiterung. Darum ging es, darum, Gott möchte uns von unseren Scheuklappen befreien. Gott möchte uns das ganze Bild geben. Manchmal haben wir diese Scheuklappen auf und wir meinen, der Weg ist richtig und wir gehen ihn einfach. Und Gott steht daneben und möchte mich eigentlich in eine ganz andere Richtung führen, aber ich bekomme das gar nicht mit. Und deshalb ist es wichtig, diese Scheuklappen wegzuhaben von den Augen und die Stimme Jesu zu hören oder ihn zu sehen. Ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Was meint Jesus, wenn er sagt, hier im Anschluss, viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können? Was meint er damit? Nun, in erster Linie meint das, dass es einmal ein zu spät gibt. Das heißt, wenn meine ganzen Karten ausgespielt sind hier auf der Erde, du hast alle Möglichkeiten. Wir haben eben gehört, wie Jesus mit einer Sehnsucht da unterwegs war und heute noch uns sein Wort gibt und er redet zu uns. Er versucht mit uns zu kommunizieren. Aber wenn alle Karten ausgespielt sind und ich habe meinen letzten Atemzug hier getan und werde vor Gott stehen, dann gibt es ihn zu spät. Vielleicht kann man das gut vergleichen mit der Frau, die jahrzehntelang unter einem herzlosen Mann litt. Sie war verheiratet mit einem Mann, der hat sie nur ignoriert, schlecht behandelt. Sie hat ständig versucht, seine Liebe zurückzugewinnen. Er hat sich nicht um sie gekümmert. Er ging sogar fremd. Und sie hat es ihm vergeben. Und es ging immer weiter. Und irgendwann kommt der Mann nach Hause und es liegt ein Brief, ein Abschiedsbrief am Tisch. Da überkam diesen Mann das plötzlich. Es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Boah, was habe ich all die Jahre gemacht? Er ging in sich, er fing an zu weinen und ein Riesenzeugs und er stellte alles an, um diese Frau zurückzubekommen. Aber diese Frau, er nahm Kontakt auf mit ihr und sie sagte, ich kann nicht mehr, es ist vorbei. Jahrelang habe ich das versucht, alles dran zu setzen, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein guter Vergleich mit dem, was wir hier sehen. Wir leben so lange auf dieser Erde. Manche 40, manche 70, manche 80. Es gibt sogar Leute, die leben 100 Jahre. Und Jesus ist ständig dran. Jesus sagt hier in dem Text, wie oft habe ich versucht, immer mit euch zu kommunizieren. Vers 25, sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet draußen zu stehen und an der Tür klopfen, zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Diese Verse hier, die zeigen eins auf. Diese Verse zeigen, dass das Leben hier auf der Erde entscheidend ist. Und diese Verse zeigen auch auf, dass ich die Entscheidung für die Ewigkeit, die Entscheidung für Jesus nicht auf das Jenseits vertagen kann. Wie oft erlebt man, dass man mit Leuten spricht, irgendwie die nimmst, boah, ich mache mir da jetzt keine großen Gedanken, ich will erstmal leben. Aber irgendwann plötzlich, zack, vorbei. Du kannst dich aber auch falsch entscheiden. Es ist hier die Rede von der richtigen Entscheidung. Man kann sich auch falsch entscheiden. Denn wenn es eine enge Pforte gibt, dann gibt es auch eine breite. Oder vielleicht viele breite. Und Jesus nennt hier, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dahinter blicken, was Jesus hier sagt, dass wir das nicht falsch verstanden. Jesus nennt hier, falsch verstehen, Jesus nennt hier eine Sackgasse. Eine Sackgasse, und das war die offensichtliche, die treffen wir immer wieder an im Kapitel 13 und überhaupt in vielen Texten hier im Lukas-Evangelium. Er nennt hier einen falschen Weg. Und Vers 26 heißt es, Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Matthäus 7, Vers 22 ergänzt, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Wisst ihr, was eine Sackgasse ist, ein breiter Weg? Genau das, dass wir meinen, durch fromme Taten kommen wir zu Gott. Und das ist so tragisch. Oft treibt uns ja so, wenn wir den Text falsch verstehen, es treibt uns ja förmlich in einen Aktivismus hinein. Aber das ist nicht der richtige Weg. Das sagt Jesus nicht hiermit. Es ist ja verrückt, wenn man das sieht. Ja, diese Leute, die hier aufgezählt werden, was die alles getan haben für Gott. Die sehen richtig aus wie Christen. Aber ihr Herz war nicht bei der Sache. Es geht um das Herz. Es geht immer nur um das Herz. Und das merkst du. Es geht jetzt nicht darum, dass ich hier Panik vermitteln will an dich, wenn du dir sagst, ja, ich habe mich zwar für Jesus entschieden, aber gehöre ich denn dazu? Wird Jesus mich annehmen? Es geht um dein Herz. Es geht darum, wenn in deinem Leben, wenn du dein eigener Herr bist, wenn du dein eigener Gott bist und deinen eigenen Weg gehst, ohne auf Jesus ausgerichtet zu sein. Ansonsten müssen dir diese Verse keine Angst machen. Ganz ehrlich, mir haben diese Verse auch Angst gemacht. Mich haben so Verse damals tatsächlich zur Bekehrung hingetrieben. Ich habe mich bekehrt aus Angst vor der Hölle. Das möchte ich hier nicht vermitteln. Das möchte ich hier nicht vermitteln. Das war auch nicht das, was Jesus vermitteln wollte, obwohl niemand so viel, das mag dir vielleicht jetzt fremd vorkommen, niemand hat so viel über die Hölle gesprochen wie Jesus. Und interessanterweise predigen alle Prediger, alle Pastoren predigen ständig von Jesus, von allem, was er gesagt hat, aber man nimmt das kaum in den Mund, weil man sich nicht traut. Und trotzdem ist es das Wichtigste. Jesus wusste, ich darf den Menschen das nicht vorenthalten. So sehr hat er sie geliebt, so sehr hat ihn das dahingetrieben. Ja? Wenn du bewusst, und das kannst du dann gut messen, wenn du bewusst nicht in diesem Standby lebst, sondern du sagst, ich lebe mein eigenes Leben, Gott braucht mir nicht da reinzureden. Oder du tankst bewusst andere Luft, Thema Luftveränderung, ich gehe meinen Weg. Oder du behältst die Scheuklappen und sagst, erzähl du mir doch nichts. Was will denn der da unten? Dann sollte man sich Gedanken machen. Und er wird sagen, Vers 27, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir alle, ihr Übeltäter. Und Jesus doppelt nochmal nach und jetzt kommt der absolute Tiefpunkt, ja, seine Rede könnte man sagen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Da war mal eine Frau, die hat den Evangelisten nachher angesprochen, weil er auch über das Zähneknirschen gesprochen hat. Und dann hat sie gesagt, dieser Vers lässt sich nicht auf die Leute anwenden, die ihre Zähne schon verloren haben. Und dann hat der Evangelist geantwortet, für Zähne wird gesorgt werden. Ulrich Pazani, ein langjähriger CVM-Chef, ja, den kennt ihr alle, und Pro-Christ-Redner hat Folgendes gesagt, Die Hölle ist das Schweigen Gottes. Da werden alle Sprüchemacher die lockeren Reden erfrieren. Die Hölle beginnt bereits schon hier. Wir sehen mit Grauen, wozu Menschen fähig sind, wenn Gott die Hand abzieht und wir uns selbst ausgeliefert sind. Und das Tragische hier ist, diese Menschen, die außen vor sind, sehen Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sitzen mit den Erretteten zusammen. Interessant werden diese drei Personen genannt, die für alle drei monotheistischen Religionen die großen Vorbilder sind. Für den Christen, für die Christen, für die Muslime und für die Juden. Abraham, Isaak und Jakob. Und warum ist das so? Als wollte Gott sagen, Leute, das ist der Holzweg. Wir können es nicht durch eigene Kraft schaffen, durch eigene Anstrengung schaffen. Er sagt das den Pharisäern. die sehr wohl wussten, was zu tun ist. Und das war eine absolute Mega-Provokation, wenn Jesus sagt, und Gott wird euch an der Stelle sagen, ich kenne euch nicht. Genau das war die Message, die die Pharisäer und Schriftgelehrten immer gesagt haben. Gott kennt uns, wir kennen Gott. Das haben sie immer gesagt, in jeder Diskussion. Und er sagt, er kennt euch nicht. Das Ganze ist ein Ruf nach Leidenschaft. Eigentlich eine Warnung, aber Warnungen sind wichtig. Du weißt jetzt in der Sommerzeit, brauchst du die Warnung, wenn du, hoffentlich gibt es noch viel Sonne, ja, wenn du den ganzen Sommer durch in der Sonne brutzelst, ohne Sonnencreme, dann musst du gewarnt werden. Sonst wirst du Hautkrebs bekommen, oder? Und es ist gut, dass wir diese Warnung bekommen. Und auf jeder Kippenschachtel steht drauf, Raucher sterben früher oder, ja. Das sind Warnungen. Darf jeder kaufen. Die werden millionenfach Zigaretten gekauft. Aber die Warnung muss ausgesprochen werden. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Jesus will uns das nicht vorenthalten. Und Jesus macht deutlich, dadurch nicht Religion, nicht Gottesdienstbesuch macht uns zu Christen. Von Keith Green stammt übrigens diesen Spruch, den ich schon öfters gebracht habe, einfach nur in eine Kirche zu gehen oder in eine Gemeinde macht dich genauso wenig zum Christen, wie der Besuch im McDonald's dich zum Hamburger macht. Ja? Dadurch bekommt man kein ewiges Leben, sondern Matthäus 7, Vers 21 steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern, und jetzt hört genau hin, gerade für die, die jetzt denken, was ist denn jetzt, ja? Sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der wird ewiges Leben haben. Und im Johannes 6, Vers 40 sagt Jesus, was der Wille seines Vaters ist, nämlich, das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das heißt nicht sehen im Sinn von sehen jetzt, hier sehen, sondern sehen heißt ein Verlangen. Ich möchte das haben und ich möchte glauben und das ist der einzige Weg. Und viele, die hier sitzen, die meisten, die hier sitzen, fast alle, die hier sitzen, denke ich mal, haben diese Entscheidung getroffen. Halleluja. Natürlich ist es jetzt auch wichtig, weiter auf diesem schmalen Weg drauf zu bleiben, weil der Teufel alles ansetzt, um uns irgendwie davon abzubringen. Aber der Glaube, das ist das Entscheidende. Und es ist der einzige Weg. Ich bin der Weg, sagt Jesus, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist diesen Weg gegangen. Die schwierigste Mission aller Zeiten. Ja, man könnte sagen, so im Jahre Null, da lief alles zusammen. Klar, im Jahre Null, um die Zeit herum war er geboren und warum das jetzt die Zeitrechnung ist, das ist ein anderes Thema. Aber man könnte sagen, die ganze Geschichte läuft zusammen an diesem Punkt. Jesus Christus. Und ich sage es nicht, das ist halt jetzt der Gott der Christen und die Moslems sagen, da haben wir nichts mit zu tun, sondern Jesus kam vom Vater. Jesus kam nicht als Religionsstifter. Jesus kam in dieser jüdischen Religion, die da aktiv war und sagt ihnen, nicht Religion rettet, sondern die persönliche Beziehung zu mir. Ihr braucht nur zu glauben. Und warum ist das nur so schwer? Ich erlebe das auch hier immer wieder. Du denkst vielleicht, du bist ein alter Hase. Warum erzählt er das? Weiß ich schon längst. Es gibt immer wieder auch Leute, auch hier in der Gemeinde, die lange schon dabei sind, aber die das persönlich noch nicht für sich umgesetzt haben. Die vielleicht sagen, ja, ich bin irgendwie mal christlich aufgewachsen. Ich gehöre schon immer zu dem Verein dazu. Eine Entscheidung zu treffen für Jesus, das ist so wichtig, aber manchmal auch unbequem. Es ist wie die Rettungsleiter aus einem brennenden Haus oder wie der Fallschirm im abstürzenden Flugzeug oder wie der Rettungsring, der dir zugeworfen wird, wenn du im tiefen Wasser bist. Aber man muss ihn ergreifen, man muss glauben, man muss dieses Gebet sprechen. Es ist kein bequemer Weg, aber es ist Rettung. Ich habe gestern, ich lese zurzeit das Tagebuch der Anne Frank, und da schreibt sie im Tagebuch Folgendes. Sie mussten noch eine Person zusätzlich aufnehmen. Sie haben sich ja versteckt in so einem Hinterhaus. Und dann mussten sie noch eine Person aufnehmen. Und dieser Mann, der wurde bei ihr eingepfercht in ihrem kleinen Zimmer, dieses Mädchen, 13 Jahre alt, ja. Und das, der war so nervig gewesen. Und dann schreibt sie im Tagebuch, wenn man nur jemand retten kann, wird alles andere zur Nebensache. Und damit hat sie sich abgefunden. Und darum geht es. Es wird alles andere zur Nebensache. Es geht hier echt um Rettung. Und Jesus schließt hier mit den Versen, oder er sagt hier im Vers 29 und 30, und sie werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Vielleicht hast du dich bis jetzt immer als das Letzte gefühlt. Ja, ich blick das nicht so richtig durch bei dem Ganzen, ja. Aber dann ruft Gott dich. Er möchte dich bei sich haben. Und es ist nur ein Gebet. Ein Übergabegebet. Und ich habe mir gedacht, ich spreche das jetzt einfach mal mit euch gemeinsam. Mir ist das so ein Anliegen, dass wenn der Heilige Geist jetzt an dir arbeitet, dass du dieses Gebet sprechen kannst. Ey, und du tust diesen Schritt von der einen Welt in die andere hinein. Lass uns das mal beten. Ich denke, wir stehen mal auf dazu, damit unser Hirn wieder frei wird. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, du redest jetzt. Und ich bitte dich einfach, mir fällt das auch nicht schwer über das Thema. Mir fällt das auch nicht leicht, über dieses Thema zu reden. Und trotzdem ist das so ein wichtiges Thema. Weil du jetzt gerade da bist und willst deine Küken unter deinen Fittichen versammeln. Und ich bitte dich jetzt für diejenigen, die dir zu merken, eigentlich habe ich diese Entscheidung nie getroffen. Eigentlich habe ich immer mein eigenes Leben gelebt. Und ich will jetzt die Entscheidung treffen, dass sie das Gebet jetzt auch von Herzen mitsprechen können. Ich möchte jetzt vorbeten und du kannst ganz stille, leise für dich, Satz für Satz das nachbeten. Und so einfach ist das. Wenn du das von Herzen tust, dann gehörst du zu Jesus. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich komme zu dir mit all meinen Schwächen und Fehlern. Ich habe deinen Ruf gehört und treffe jetzt die Entscheidung. Jesus, komm in mein Leben. Ich öffne dir jetzt die Türe meines Lebens und nehme dich als meinen Erlöser an. Mach mich rein mit deinem Blut. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Und ich bitte dich jetzt, übernimm du die Herrschaft meines Lebens. Danke, dass du mich errettet hast. Und erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Und danke Gott, dass ich von nun an Vater zu dir sagen darf. Im Namen Jesu. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Und ich möchte euch einladen, wenn du das Gebet mitgebetet hast, dann komm doch im Anschluss einfach nach vorne. Zum Gebetsteam, vielleicht sind noch ein paar noch vom Evangelisationsteam da, die auch noch dir zur Seite stehen können. In letzter Zeit passiert so viel, in letzter Zeit entscheiden sich so viele Leute für Jesus. Auf der Straße auch wieder, jede Woche 2, 3 Leute, die sich auf der Straße bekehren. Im Gottesdienst, das ist so wichtig. Das ist so wichtig und Jesus sehnt sich danach. Und er sagt dir jetzt, wenn du bisher dich gefühlt hast in der letzten Reihe, bei mir sitzt du immer in der ersten Reihe. Und für uns andere, für die von euch, die Jesus schon lang kennen, das bedeutet nicht, was ich jetzt gesagt habe, okay, vielleicht war alles umsonst, vielleicht habe ich wieder gesündigt, gehöre ich überhaupt dazu? Doch, du gehörst dazu, denn Jesus sagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und er sagt zu dir, jeder, der ihn aufnimmt, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Du gehörst dazu. Dennoch gebe ich dir am Schluss zwei Sachen weiter. Das eine ist, bleib dran, ring danach. Setz alles daran. Du gehörst zu Jesus. Klar, du hast dich entschieden für ihn. Aber setz alles daran, nicht nur so gerade so über die Schwelle drüber zu kommen, sondern aktiv mit ihm vorwärts zu gehen. Wir haben eben gehört von den Herodese, ja, von den Pharisäern, die versuchen, unser Leben runterzuziehen. Das sind in Syrien oder in Jordanien oder wo auch immer, das sind vielleicht die politischen Systeme, wo es darum geht, wirklich auch zu überleben. Aber für uns sind das vielleicht die gesellschaftlichen Systeme. Wir wissen, was die Herodese und die Pharisäer um uns herum verlangen. Und Jesus möchte, dass wir unseren Weg gerade gehen mit ihm, aufs Ziel ausgerichtet. Und dann das Letzte. In Vers 24 hieß es, vieles, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Und vielleicht ist das für dich als Christ der wichtigste Impuls, den du mitnimmst. Ich habe eben gesagt, dieser Vers bezieht sich auf die Ewigkeit. Aber dieser Vers bezieht sich heute auf Menschen, die draußen sind und die nicht die Möglichkeit haben, das zu hören hier. Viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Es gibt da draußen viele, viele Menschen, vielleicht in meiner direkten Nachbarschaft, in meinem Arbeitsumfeld, in meinem Freundeskreis, die innerlich danach schreien, nach diesem Leben, aber sie können es nicht, weil es niemand gesagt hat, weil es ihnen niemand erklärt hat. Und Jesus sagt, das ist unsere Mission, das ist unser Auftrag. Dass wir nicht missionieren müssen und auch nicht das Feuer zur Hölle noch ein bisschen schüren, ja, sondern dass wir ihn einfach signalisieren, hey, ich habe Leben gefunden, ich habe Jesus gefunden. Und ihnen einfach die Möglichkeit geben, so ins Gespräch zu kommen. Und wenn dir das nicht gelingt, vielleicht einfach nur zu beten. Ich möchte uns einladen, dass wir da aktiv werden. Und ich werde die Predigt schließen, mit was auch sonst, ja, mit Keyscreen. Okay, ich höre kein Raunen durch die Menge gehen. Dann können wir das durchziehen. Wir werden jetzt einen Clip sehen. Dieser Clip wurde circa 3 bis 4 Wochen vor seinem Tod aufgenommen. Das war eines seiner letzten Konzerte, nachdem er durch einen tragischen Absturz ums Leben kam. Und er ist jetzt übrigens bei Jesus. Und er besingt in seinem Lied How Can They Live Without Jesus? Er besingt die Tragödie der Menschen, die diesen Jesus nicht haben. Nicht dieses, oh, jetzt muss ich denn irgendwie noch von Jesus erzählen. Nein, er besingt die Tragödie von Menschen, die eigentlich auf der Suche sind. Und am Abschluss, nach dem Lied, fragt er die jugendlichen Konzertbesucher, ob sie bereit sind, darüber zu beten, dass Gott sie vielleicht sendet in die Mission. Das war so sein Generalthema. Was das auch immer bedeutet. Vielleicht redet da Gott zu dir. Ganz speziell zu dir zu gehen. Alles hinter dir zu lassen. Aber vielleicht sendet Gott dich neu in dein Umfeld, wo du drin stehst. Und dass du sagen kannst, Gott, ich bin bereit. Ich bin einfach bereit. Ich bin bereit. Und ich will gucken, ob du mich irgendwie gebrauchen kannst. Kiesdach sagt an der Stelle, Gott möchte, dass wir etwas dagegen tun, dass die Welt zur Hölle fährt. Und danach kommt das Statement, das in die Geschichte eingegangen ist und Leute von euch, die CDs von Keyscreen haben, die haben das auch schon mal gehört, das sagt er folgendes. Diese Generation von Christen, der wir angehören, wir sind verantwortlich für diese Generation von Seelen auf der ganzen Welt. Wir sind verantwortlich zu beten für die Menschen und die Anliegen und uns selbst zu fragen, wie wäre es, wenn ich dieses Mal kein Geld gäbe, sondern selbst gehen würde. Zum Schluss sagt er, er braucht dich. Er braucht uns. Er braucht uns. Diese Leidenschaft, die Jesus hier zum Ausdruck bringt, die kann er nicht mehr an die Leute bringen. Die bringt er durch uns zu den Leuten. Lasst euch einfach mit reinnehmen, jetzt in den nächsten 5 Minuten und hören, was Gott uns hier noch zu sagen hat.
they live without Jesus? How can they live without God's love? How can they feel so at home down here while there's so much more up above? Throwing away the things that matter, they hold on to things that don't. The world has gone crazy, but soon maybe a lot more are gonna know. For maybe they don't understand it, or maybe they just haven't heard. Or maybe we're not doing all we can, living up to His holy word. 'Cause 40s have come and wrong's been done, even killing in Jesus' name. And if you've been burned, here's what I've learned. You know the Lord's not the one to blame, for He's not religion, thank God, with steeples and belts, or a salesman who will sell you the things you just want to hear. For His love was such that He suffered so to call some of us just to follow, so many laughing at Jesus, while the funniest thing that He's ever done is love this whole stubborn, rebellious world, while their hate for Him just goes on. And love just like that will bring Him back for the few He can call His friends, the ones He's found true, who've made it through, enduring until the end. And ones just like that are gonna bring Him back. For the few He can call His friends, the ones He's found true, who've made it through, enduring until the end. He's found true, who've made it through, enduring until the end. People here can promise me that when they go home over the next few days, that you'll pray and seek the Lord about His will for you as far as going out and preaching the gospel in other countries. You'll go and seek the Lord just in your prayer time. Thank you. Because I know He's calling. Do you know right now in the air there's about 70 radio stations broadcasting? Aren't you glad God made our brains so they wouldn't pick all that up? You imagine you'd go nuts, right? Right now there's 15 television stations broadcasting, including UHF and VHF, but we're not tuned in to hear it. And I know that God is still broadcasting His Word through the Holy Ghost. He's broadcasting it to every believer, and He even talks sometimes, like to Saul on the road to Damascus. He tunes him, He clicks him in, you know, this is God talking. God is talking. He's talking. He talked through Balaam's donkey. He's talking. And He wants us to do something about the world going to hell. He really does. First, He wants us to do something about us going to hell. And that means turning over everything to Jesus. Now, I'm not a religious man. I'm a Christian. It's only one thing that God hates more than sin, and that's religious sin. Remember, Jesus didn't give a bad time to Mary Magdalene or the prostitutes that came to him. He says, I don't condemn you. Go and sin no more. But he sure gave a bad time to the Pharisees because they couldn't stop sinning. You know why they couldn't stop sinning? Because they loved it. They loved it. And I'm saying that this generation of believers, do you know what? Here's a heavy thing. This generation of believers that you and me are a part of, we're responsible for this generation of souls all over the world. We're responsible for them. We're responsible to pray daily for the needs of ministries around the world and ask God, how about me not sending my money this time? How about me going? It's so easy to write a check. It's so easy. And they're having trouble here. Ministries all over having trouble with money. But God can't cash out-of-state checks in heaven. He needs you. How many people here?
Amen. Danke, Herr, dass du hier bist. Lass uns gemeinsam aufstehen.